Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der syrische Präsident Assad hat erneut bestritten, für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz vom 21. August verantwortlich zu sein. Es gebe keine gesicherten Hinweise, dass ein solcher Angriff überhaupt stattgefunden habe, sagte Assad in einem Interview mit dem US-Sender CBS. Die Regierung in Washington sieht es dagegen als erwiesen an, dass das Assad-Regime Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat. Morgen beginnen im Kongress die Beratungen über den geplanten Militärschlag.
Ein Thema beherrscht die politischen Talkshows der US-Medien, die bevorstehende Kongressabstimmung zum Syrien-Einsatz. Immer mehr Abgeordnete melden sich schon heute zu Wort. Für Präsident Obama besonders beunruhigend. Auch viele seiner Parteifreunde wollen ihm nicht folgen. Wo ist hier unsere nationale Sicherheit bedroht? Und wir sollten uns nicht täuschen. Sobald unsere Raketen fliegen, sind wir Teil des Kriegs in Syrien. Wir ergreifen Partei für Rebellen, von denen viele zu Al-Qaida neigen. Eine Mehrheit der US-Bürger scheut genau davor zurück, fordert ein Nein zum Einsatz. Immer lauter setzen Wähler die Abgeordneten unter Druck. Deutlich wird dabei auch registriert, dass es bisher keine starke internationale Koalition gibt, auch wenn Außenminister Kerry unermüdlich weiter durch Europa reist, verhandelt und beschwichtigt. Wir wollen ausschließlich die Regeln zur Nutzung chemischer Waffen durchsetzen. Wir wollen nicht Teil des syrischen Bürgerkrieges werden oder ihn gar übernehmen. Auch Syriens Präsident Assad hat einem US-Fernsehsender ein Interview gegeben. Danach weist er alle Vorwürfe von sich. CBS kündigt die Ausstrahlung für morgen an. Neue schockierende Bilder vom Giftgasangriff Ende August, die wir nur verfremdet zeigen, laufen in den US-Medien offen und über Stunden. Sie sind direkt von der Regierung freigegeben. Wohl ein weiterer Versuch, die Stimmung zu wenden. Barack Obama kämpft um die Zustimmung möglichst vieler US-Bürger. Morgen will er sich in Interviews mit gleich 6 US-Fernsehsendern zu Wort melden. Am Dienstag spricht er direkt zur Nation. Frühestens Mittwoch kann dann im Senat abgestimmt werden. Für den Präsidenten geht es dabei längst nicht mehr nur um den Militäreinsatz, sondern auch darum, eine entscheidende innenpolitische Niederlage abzuwenden.
Einen Hintergrundbericht zu den Bemühungen von US-Präsident Obama um eine Kongressmehrheit finden Sie auf unserer Internetseite tagesschau.de.
Die ägyptische Armee hat im Norden der Sinai-Halbinsel erneut mutmaßliche Verstecke von islamistischen Rebellen beschossen. Nahe der Grenze zum Gazastreifen gingen Soldaten und Polizisten mit Kampfhubschraubern und Panzern gegen die Milizen vor. Zahlreiche Waffenlager und Sprengsätze sollen bei dem Einsatz zerstört worden sein. Bei einer der größten Offensiven seit Jahren sind nach Armeeangaben seit gestern mindestens 9 Menschen getötet worden.
In Afghanistan hat ein Kommandeur der Bundeswehr einen Luftangriff auf Aufständische angeordnet, erstmals seit mehr als 2 Jahren. Der Einsatz eines US-Kampfjets sei gestern nach einem Angriff auf die afghanischen Streitkräfte in der Nähe von Kunduz erfolgt, teilte das Einsatzführungskommando in Potsdam mit. Bei dem Bombenabwurf seien vermutlich 3 Aufständische getötet worden. Angaben zu zivilen Opfern gibt es bisher nicht.
In der Nähe von Kabul haben Taliban ein Büro des Nationalen Geheimdienstes angegriffen. 4 Agenten und alle Angreifer kamen ums Leben. Die Taliban-Kämpfer hatten zunächst einen mit Sprengstoff beladenen Wagen in den Eingang des Geheimdienstgebäudes gesteuert. Anschließend stürmten sie mit Sprengstoffwesten und Gewehren das Gebäude. Bei dem einstündigen Gefecht wurden mindestens 30 Menschen verletzt, unter ihnen viele Zivilisten.
Der US-Geheimdienst NSA kann sich nach einem Medienbericht auch umfassenden Zugang zu Nutzerdaten von Smartphones verschaffen. Beim iPhone, bei BlackBerry-Geräten und bei Mobiltelefonen mit dem Betriebssystem Android sei es gelungen, die Verschlüsselung zu knacken, schreibt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter Berufung auf geheime Unterlagen des Nachrichtendienstes. So könnten Kontaktlisten, der SMS-Verkehr, Notizen und auch der Aufenthaltsort des Gerätes ausgelesen werden.
Fotografieren, telefonieren, simsen. Millionen Menschen nutzen Smartphones. Auch um sensible Daten wie Kontaktlisten oder Notizen zu speichern. Doch die kann der amerikanische Geheimdienst NSA jetzt auch lesen, wie der Spiegel berichtet. Demnach kann auch der Aufenthaltsort eines Smartphones erkannt werden und Auskunft über den Standort des Besitzers geben. Für den IT-Sicherheitsexperten Eric Thieves funktioniert das Auslesen so.
Die einfachste Möglichkeit ist, wenn die Daten auf Servern des Anbieters gespeichert sind, also zum Beispiel des Telefonherstellers. Dann liegen die Daten meist in den USA und dort hat man die Möglichkeit, innerhalb des dortigen Rechtssystems mit richterlicher Genehmigung oder manchmal auch ohne direkt auf die Daten zuzugreifen.
Soll heißen, die Daten in den Handys werden auch auf den Servern der Hersteller in den USA abgelegt. Die NSA greift sie dort heimlich ab. Für die Opposition ist die NSA-Ausspähaffäre noch lange nicht zu Ende.
Was technisch möglich ist, wird offenbar auch gemacht. Umso wichtiger ist, dass die Bundesregierung sich dagegen wehrt und die Grundrechte der deutschen Staatsbürger verteidigt.
Auch die Linkspartei sieht eine klare Verantwortung.
Die Bundesregierung muss endlich Klartext mit der US-Regierung reden. So etwas darf nicht sein, so etwas kann nicht sein. Und vor allen Dingen bleibt der Eindruck, dass die US-amerikanischen Geheimdienste und auch die britischen Geheimdienste dieses scheinbar wahllos tun.
Die Union sieht keinen Grund zur Aufregung. Mehr noch.
Es ist kein Thema der Politik. Die neuen Vorwürfe, die kommen, sind ein Thema zwischen der amerikanischen Regierung, der NSA und den Herstellern. Damit haben wir in Deutschland nichts zu tun und ich sehe auch keine neue Eskalation dieses Skandals.
Betroffen sind die Betriebssysteme von allen großen Herstellern.
Das heimliche Ausspähen von Daten auf Handys ist eine weitere Dimension in der NSA-Ausspähaffäre. Ob weitere Nachfragen in den USA zur Aufklärung beitragen würden, ist nach den bisherigen Erfahrungen äußerst zweifelhaft.
Deutsche Nachrichtendienste haben nach einem Bericht des Spiegel ein gemeinsames Projekt mit dem amerikanischen Geheimdienst CIA betrieben. Ziel sei die Überwachung islamistischer Extremisten gewesen. Dazu seien Informationen über mutmaßliche Dschihadisten und Terrorunterstützer in eine Datenbank eingegeben worden. Auf deutscher Seite waren dem Bericht zufolge das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst beteiligt. Nach Angaben des Innenministeriums wurden dabei alle Vorschriften eingehalten. Dagegen kritisierte der Datenschutzbeauftragte Schaar mangelnde Transparenz. Moskau hat einen neuen Bürgermeister gewählt. Ersten Prognosen zufolge liegt der kremlnahe Amtsinhaber Sobjanin, wie erwartet, vor dem Oppositionspolitiker und Blogger Nawalny. Dieser war im Juli wegen Veruntreuung öffentlicher Mittel zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Haftstrafe wurde allerdings bis zum Berufungsverfahren ausgesetzt. Der Urnengang gilt als wichtigste Abstimmung in Russland seit den Massenprotesten gegen die Wahl von Präsident Putin vor 1,5 Jahren.
Die Wahllokale waren feierlich geschmückt. Zum ersten Mal seit 10 Jahren wählten die Moskauer heute ihren Bürgermeister wieder direkt. Eine Reform, die noch von Ex-Präsident Medvedev stammt. Auch der haushohe Favorit gab seine Stimme ab. Sergei Sobjanin, Amtsinhaber und Kandidat des Kreml, hat den Moskauern faire Wahlen versprochen. Doch fair war die Wahl schon im Vorfeld nicht, denn er, der Herausforderer, wurde von den Staatsmedien so gut wie ignoriert. Alexei Nawalny, wichtigster Kopf der Opposition, wählte mit Familie. Chancen auf den Wahlsieg hat er nicht. Dabei hatte er in den letzten Wochen fast täglich neue Anhänger gewonnen, mit einem für Russland völlig neuen Wahlkampf. Weil er Plakatwände oder Festhallen nicht mieten durfte, ging er eben ins Volk. 3 bis 5 solcher Auftritte jeden Tag, die Ochsentour. Mit nationalistischen Sprüchen fischt er auch schon mal im rechten Lager. Die Opposition verzeiht ihm selbst das. Denn er kann Massen mobilisieren. Und vielen Wählern in Moskau geht es heute um mehr als nur um ihre Stadt. Wenn es heute nichts ändert, dann vielleicht morgen. Deshalb Nawalny, auch wenn er keine Chance hat. Meine ganze Familie wählt ihn. Es ist das erste Mal, dass ich denke, dass es Sinn hat, zur Wahl zu gehen. Ich wähle Sobjanin, sagt sie. Nawalny redet zwar nicht schlecht, aber Sobjanin hat die Unterstützung des Kreml und das kann für uns Moskauer doch nur gut sein. Seit 2 Stunden wird ausgezählt. Nawalny hat offenbar weit mehr Stimmen geholt als bisher erwartet.
Das Staatsfernsehen schweigt ihn tot. Präsident Putin nimmt seinen Namen aus Prinzip nie in den Mund. Dass Alexei Nawalny dennoch ersten Ergebnissen zufolge aus dem Stand etwa 30% der Stimmen geholt hat, ist deshalb mehr als ein Achtungserfolg. Und es ist nicht ungefährlich für den Kreml, denn mit Nawalnys Popularität steigt auch der Mut all jener, die wirkliche Veränderungen wollen.
In Norwegen hat heute die Parlamentswahl begonnen. Ein Regierungswechsel ist Umfragen zufolge wahrscheinlich. Die rot-grüne Koalition unter Ministerpräsident Jens Stoltenberg könnte abgelöst werden von einem Bündnis unter Führung der konservativen Partei mit Erna Solberg an der Spitze. Stoltenberg, hier an der Wahlurne, hat Norwegen 8 Jahre lang regiert. 3,6 Millionen Wahlberechtigte können noch bis morgen Abend abstimmen.
4 Millionen Menschen haben sich am heutigen Tag des offenen Denkmals beteiligt. Das teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am Abend mit. Deutschlandweit hatten insgesamt 7.500 Besuchsstätten eingeladen, unter ihnen viele historische Orte, wie zum Beispiel der Westwallbunker in Merzig-Besseringen. Hier wurden im Zweiten Weltkrieg Panzer gebaut. Seit knapp 10 Jahren ist der Museumsbunker für Besucher geöffnet.
Die Olympischen Sommerspiele 2020 werden in Tokio ausgetragen. Die japanische Hauptstadt hat sich gegen die Mitbewerber Madrid und Istanbul durchgesetzt. Vor der Abstimmung des Internationalen Olympischen Komitees gestern Abend in Buenos Aires hatte es keinen klaren Favoriten gegeben. Das IOC traf heute eine weitere wichtige Entscheidung. Ringen bleibt olympische Disziplin.
With 49 votes, wrestling has been elected.
Ringen bleibt im sportlichen Olympiaprogramm. Dafür haben sich die IOC-Mitglieder am Tag 2 der Entscheidung bei ihrer Vollversammlung in Buenos Aires ausgesprochen. Dem Traditionssport drohte das Olympische aus. Der Verband und die Wettkampfregularien wurden nun aber modernisiert. Die Sportarten Squash und Baseball, die sich um die Aufnahme für 2020 beworben hatten, wurden damit nicht berücksichtigt. Gestern am späten Abend wurde bereits der Austragungsort der Spiele 2020 bestimmt. Tokio feiert seinen Olympiasieg, die japanische Delegation aus dem Häuschen und auf den Straßen Tokios wurde die ganze Nacht gejubelt. Die japanische Hauptstadt ist zum zweiten Mal nach 1964 Olympiagastgeber und das trotz Fukushima. Und so hieß es dann auch aus den Reihen des IOC, das sei eine Entscheidung für Sicherheit, Tradition und Stabilität gewesen. Es gab keinen Mut für Wagnisse, beispielsweise Istanbul als Olympiagastgeber auf 2 Kontinenten und als ersten muslimischen Austragungsort zu benennen. Tokio und Ringen, konservative Wahlergebnisse und Grundsatzentscheidungen, so kommentierte das auch der deutsche IOC-Präsidentschaftskandidat Thomas Bach. Er will am Dienstag gewählt werden und geht gut vorbereitet ins Rennen.
Man hat das Training hinter sich, die Testwettkämpfe sind weitestgehend absolviert und jetzt will man zur Performance kommen, jetzt will man zeigen, was man drauf hat.
5 Mitbewerber konkurrieren mit dem Juristen aus Tauberbischofsheim, doch die Wahl des ehemaligen Fecht-Olympiasiegers gilt als relativ sicher.
Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel hat den großen Preis von Italien gewonnen. Zweiter wurde Fernando Alonso, dritter Vettels Teamkollege Mark Webber. Mit dem Sieg in Monza hat Vettel den Vorsprung vor seinen WM-Verfolgern ausgebaut und gute Chancen auf seinen 4. Weltmeistertitel.
Am Ende hat es fast wie ein Spaziergang ausgesehen, dieses Rennen von Sebastian Vettel. Aber am Start kann er die Führung zwar behalten, muss jedoch dafür so spät bremsen, dass er in der Folge mit vibrierenden Reifen zu kämpfen hat. Trotzdem können seine Konkurrenten sein Tempo allesamt nicht mitgehen. Sebastian Vettel bestimmt diesen Grand Prix auch mit kleineren Getriebeschwierigkeiten. Sehr stark Nico Hülkenberg, Platz 5 ist sein bestes Saisonergebnis. Und Sebastian Vettel baut seine WM-Führung weiter deutlich aus, die Titelverteidigung rückt näher.
Wenn man da zu weit schaut in die Ferne, was vielleicht kommen mag oder was vielleicht nicht, dann verpasst man das, was so schön ist, was so viel Spaß macht gerade im Moment.
Zu gewinnen, es ist sein 6. Sieg in dieser Saison.
Die deutsche Basketballnationalmannschaft ist bei der Europameisterschaft in Slowenien bereits nach dem vorletzten Vorrundenspiel ausgeschieden. Gegen Großbritannien verlor die deutsche Mannschaft mit 74-81. Das Team von Bundestrainer Frank Menz in den schwarzen Trikots schaffte es nicht, die Dreierschützen der Briten unter Kontrolle zu bekommen. Trotz einer starken Leistung von 2,18 Meter Center Tibor Pleiss, der 20 Punkte erzielte und 14 Rebounds holte, lief die DBB-Auswahl im letzten Viertel permanent einem Rückstand hinterher. Devin van Ostrums 3-Punkte-Wurf zum 78-71 in der letzten Spielminute brachte die Entscheidung. Deutschland verlor damit das 3. Spiel in Folge.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 9. September.
Deutlich kühlere Meeresluft breitet sich über Mitteleuropa ostwärts aus und beendet auch im Osten Deutschlands das warme Spätsommerwetter. Morgen gibt es im Nordosten noch kräftige Regenfälle, sonst wird es insgesamt wechselhaft. In der Nacht regnet es vielerorts, insbesondere im Süden und Osten auch intensiv. Vereinzelt sind Gewitter dabei. Von Vorpommern bis in weite Teile Brandenburgs bleibt es noch meist trocken. Am Tag fällt dann etwa nordöstlich der Elbe zum Teil kräftiger Regen, der sich im Tagesverlauf allmählich nach Vorpommern zurückzieht. Sonst gibt es bei wechselnder Bewölkung recht verbreitet Schauer, im Nordwesten auch einzelne Gewitter. Der Wind weht vorwiegend mäßig, in Schauernähe kann es starke Böen geben. In der Nacht Tiefstwerte von 16 Grad auf Rügen bis 8 Grad in den westlichen Mittelgebirgen. Morgen im Nordosten nur noch 14 bis 16, im Westen und Süden 16 bis 21 Grad. Am Dienstag ist es teils aufgelockert, teils stark bewölkt. Gebietsweise regnet es, vor allem im Nordwesten gibt es auch Gewitter. Mittwoch und Donnerstag bleibt es wechselhaft mit Schauern und hier und da auch mal Sonne.
Um 22.45 Uhr meldet sich von dieser Stelle Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Bürgermeisterwahl in Moskau. Wie stark darf die Opposition in Putins Reich sein? Und Furcht vor Militärschlag. Reportage aus Syriens Hauptstadt Damaskus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.